Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Der interreligiöse Podcast des House of One. Wie schön, dass du da bist und zuhörst. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ich bin Maike und ich sitze mit meinem wunderbaren Co-Host hier mit Kypra und Rebecca.
Hi.
Hallo.
Und heute, Rebecca, nimm dich in Acht. Es startet Fragerunde Teil 3. Kypra und ich haben so einige Fragen vorbereitet, mit denen wir dich einmal tiefer kennenlernen wollen. Wir stellen Fragen, die wir vielleicht einfach eher nicht stellen würden, die sich vielleicht im Podcast nicht so ergeben oder in unseren Gesprächen. Wir dachten, es soll heute ehrlich werden, deep, vielleicht ein bisschen frech und auch wissbegierig. Bei den letzten Malen waren Kypra und ich dran, heute Rebecca. Unsere Fragen in dieser Folge, in dieser neuen Folge vom 331 an dich.
Ich freue mich.
Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das Erste, was du tust, wenn du aufstehst? Also schaust du aufs Handy, drehst du dich nochmal um, gehst du erstmal frühstücken, Zähne putzen, beten? Wie beginnst du deinen Tag?
Willst du es erstmal auf Snooze drücken und mich auf die andere Seite legen und nochmal 10 Minuten schlafen? Ich bin so eine Person, manche Leute machen das ja super nervös. Ich habe nicht einen Wecker, ich habe so 20 Wecker. Und dann dümpel ich richtig lange im Bett noch rum und entweder bin ich noch so im Halbschlaf oder ich schaue aufs Handy. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Und jedes Mal bin ich so, du musst dieses Handy wegpacken von deinem Nachttisch. Aber ich schaue einfach aufs Handy und dann lasse ich mich irgendwie ganz oft erstmal so berieseln. Und es dauert auch ewig, bis ich aufstehe. Ich wünschte, ich wäre so, weißt du, so diese komische Morgenroutine, die Leute so online posten, wo sie so super alles so auf der Reihe haben. Aber nee, ich hasse Aufstehen, ganz schlimm. Ich muss eine halbe Stunde im Bett rumgammeln irgendwie, bevor ich aufstehen kann. Und dann stehe ich auf und kommt drauf an, was ich dann als nächstes mache. Manchmal erstmal auf jeden Fall so Hände waschen, Toilette und dann entweder beten oder Yoga und beten. Oder wenn ich gar keine Zeit habe dafür, dann gehe ich einfach essen und mache mich schnell fertig, weil ich verschlafe auch oft.
Aber nehmen wir an, es ist jetzt Schabbat. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns ganz ehrliche Fragen stellen. Und ich weiß, dass du an Schabbat kein Handy benutzt.
Ja.
Oder also generell. Wie stehst du dann samstags auf? Hast du einen Oldschool-Wecker mit Batterie betrieben? Oder wie wachst du dann rechtzeitig auf samstags? Oder machst du einfach keine Termine und schläfst einfach so lange, bis du aufwachst?
Das hört sich super.
Smarty Pants.
Genau, also theoretisch manchmal gibt es in der einen Synagoge, in die ich gehe, wenn es egalitären Gottesdienst gibt, morgen Gottesdienst und der ist dann schon so um 9 und ich brauche relativ lange dahin, von wo ich wohne. Dann habe ich so einen Oldschool-Wecker und sonst mache ich einfach keine Pläne und schlafe so lange und stehe dann manchmal bewege ich mich erst so gegen 12 aus dem Bett raus. Das heißt nicht, dass ich bis 12 unbedingt geschlafen habe, aber genau. Ja.
Du hast ja auch jetzt vorhin gesagt, du machst manchmal, du betest manchmal machst du Yoga und dann betest du. Und meine Frage ist auch in der Hinsicht, ich sehe ja auch deine Posts mit Yoga oder mit deinen Tipps. und genau, ob Yoga dir irgendwie dabei hilft, deine, weiß ich nicht, Konzentration fürs Gebet irgendwie nochmal steigert oder kannst du vielleicht auch Yoga als so eine Meditationsform annehmen oder ist das für dich doch eher Sport und Dehnung und genau. Wie stehst du zu Yoga in deinem Leben? Ich weiß nicht, wie die Frage
ist. Es ist ganz, ganz witzig, weil, also ich weiß nicht, witzig ist das falsche Adjektiv, aber egal. Es gibt so Diskussionen in manchen Kreisen, dass Yoga Avodah Zarah ist, also Götzendienst für manche Leute. Und deswegen würde ich jetzt, es ist jetzt nicht unbedingt, ich verstehe das jetzt nicht als Teil von irgendeiner religiösen Praxis für mich. Aber wie gesagt, also ich bin halt so ein Morgenmuffel und wirklich auch, also ich wach auf und es ist nie irgendwie so, hey, ein neuer Tag, sondern ich bin immer so. Und das, bevor ich überhaupt halt das Gebetsbuch öffnen könnte und mich da irgendwie darauf konzentrieren könnte, muss ich halt irgendwas machen, um meinen Kopf und meinen Körper irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, anzuschalten sozusagen. Und deswegen mache ich dann halt so Sonnengrüße. Und das hilft mir tatsächlich sehr viel. Und sonst sehe ich das halt eher so als Sport auf jeden Fall. Und als, also weil ich glaube, wir drei sitzen wahrscheinlich alle auch super viel rum auf der, und machen so Sachen, die für die Arbeit die halt so körperlich jetzt nicht so eigentlich so das Nonplusultra sind. Und das ist dann halt, ich kann es halt gut zu Hause machen. Also ich habe so YouTube-Sachen, die ich mir dann immer wieder anschaue, so Videos. Und einmal die Woche momentan gehe ich mit einer Kollegin abends spät zum Yoga nach der Arbeit, weil es da so eine coole politische Initiative gibt, wo man sehr preiswert als Flinter Sport machen kann. Genau, das ist in der Nähe von unserer Arbeit. Das ist so ein bisschen meine Beziehung zum Yoga. Und vielleicht noch, ich bin halt so jemand, der so sehr viel Stress hat und so zappelig ist und so hibbelig. Und es hilft so ein bisschen, mich zu beruhigen. Mhm. Und ich habe früher halt so, ich war früher so ein Leistungskindsport. Also so, ich habe so wirklich viel Sport gemacht und war auch immer so, ich muss so gewinnen und hatte da so sehr krassen Ehrgeiz. Und ich merke einfach, dass es nicht so gut eigentlich für mich ist. Also weder für meinen Körper noch für meine mentale Gesundheit. Und Yoga ist halt für mich irgendwie eine Variante, mich zu bewegen und trotzdem irgendwie gut und, ich weiß nicht, fürsorglich mit meinem Körper umzugehen und nicht so mich so zu pushen bis zum letzten, was noch geht. Ja. Das war jetzt eine Antwort, nee. Aber interessant, danke.
Also hier im Podcast kommen wir ja richtig gut miteinander klar, ne? Auch sonst so, wenn wir uns treffen oder irgendwo sind oder irgendwas machen. Aber ich frage mich, wie wäre es, wenn wir zusammen zelten gehen würden und uns ein Zelt teilen oder wenn wir zusammen in einem Hostel oder Hotel wären und wie würde unser Morgen zu dritt anfangen? Ich weiß nicht, ob wir uns so gut morgens verstehen würden.
Bist du so eine, bist du so ein Morgenmensch, Maike?
Ja, leider notgedrungen. Also ich muss super früh aufstehen wegen meines Kindes, wegen der Schule. Die Schule fängt ja um 7.45 Uhr an. Also,
aber klappt also das gut für dich?
Es muss klappen.
Es muss klappen.
Okay. Das ist irgendwie mein Rhythmus geworden, ja. Dass ich einfach sehr früh aufstehe. Leider werden die Nächte irgendwie auch nicht unbedingt kürzer dadurch. Aber da bin ich auf jeden Fall morgens aufstehen und es geht gleich los. In der Regel. Ich habe in der Regel eigentlich keine Morgen, ne, in denen ich so richtig ausschlafen kann, wenn dann irgendwie mit meinem Kind so dann im Bett frühstücken oder so. Aber ja, ich fände das lustig. Wäre mal ein witziges Experiment. Würden
wie
wir,
diese WG.
Der interreligiöse Dialog scheitert am Morgen.
Nein, also ich glaube, ich bin da in der Hinsicht eine Person, die anpassungsfähig ist. Wenn ihr sagt, wir schlafen weit, okay, Ich muss nicht aufstehen. Wenn ihr sagt, wir müssen aber heute viel aufstehen. Okay, ich bin am Start. Also Universalanschluss.
Universalanschluss. Ich habe mich gefragt, Rebecca. Du besuchst ja durchaus auch unterschiedliche jüdische Gemeinden und bist in unterschiedlichen jüdischen Gruppen, Gruppierungen und zu verschiedenen Anlässen ja auch unterwegs. Das heißt, du hast einen guten Einblick auch in, so würde ich es jetzt beschreiben, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber auch einen Einblick in die verschiedenen Gemeinden und Communities so. Und wenn ich mal in einer anderen Gemeinde bin, zu einem Gottesdienst, dann bin ich immer irritiert, weil da gibt es plötzlich andere Abläufe. Plötzlich eine andere Melodie von einem Gesang, den ich eigentlich immer anders singe oder anders kenne, was mich dann irritiert. Und plötzlich fühle ich mich irgendwie, ja, ein bisschen fremd und überfordert. Mhm. Gibt es das bei dir auch? Also ist es auch so, dass es Unterschiede gibt in den jeweiligen Gemeinden oder Zusammenkünften? Und hattest du auch schon solche Momente, wo du dachtest, wo sind wir hier gerade? Was passiert hier? Warum machen die das so?
Ja, also vor allen Dingen mit den Melodien manchmal. Also ich habe halt, die Melodien sind ja nicht vorgegeben strikt. Und dann gibt es halt einen unterschiedlichen Nussach, nennt man das. Also unterschiedliche Melodien, die man da wählen könnte. Und ich habe halt schon so meine Lieblingsmelodien und mit manchen Melodien werde ich irgendwie nicht so warm. Und es ist dann immer so ein Moment, so, okay, ich weiß, das ist richtig. Also ich weiß, dass es nicht falsch ist, aber das gefällt mir nicht so gut. Und manchmal gibt es auf jeden Fall so Unterschiede, also, aber der Ablauf ist eigentlich gleich, aber es gibt da manchmal so kleine Quirks, die irgendwelche Gemeinden haben oder irgendwie ganz besonderen Minhag. Also zum Beispiel gibt es so eine Debatte, ob man beim Schma-Gebet stehen soll oder sitzen. Und das ist immer unterschiedlich dann bei den Leuten. Ich habe auch mal, es gibt eine Gemeinde, das ist im Frenkelufer, da hat mal jemand gesagt, unser Minhag, unsere Tradition ist es, dass manche stehen und manche sitzen. Was natürlich dann total irritierend ist, weil du dann so bist so, hä, was passiert? Und ich glaube, mein größter, ich habe keine Ahnung, was abgeht, Moment, war in Jerusalem, bin ich in eine jemenitische Synagoge gegangen. Und man sagt, dass die jemenitischen Juden auf jeden Fall von der Aussprache eigentlich am ehesten an dem dran sind, wie Linguistinnen vermuten, dass sich die Sprache angehört hat am Anfang. Mhm. Aber es ist halt mit einem sehr stark so arabischen Einfluss und modernes Hebräisch zum Beispiel ist so ein bisschen angepasster, dass es einfacher ist auszusprechen, auch wenn du kein arabischer Muttersprachlerin bist. Und ich habe einfach gar nichts mehr verstanden. Also ich habe nicht mal mehr die Wörter teilweise. Es stand da einfach so und dann war das so süß. Da waren so ganz viele kleine Omis und die sind dann alle so auf mich. Die haben so, also die haben ja auch so gesehen, dass ich da nicht reingehöre. Also so. Und die sind dann alle auf mich zu und haben mir den Sidur aufgemacht und haben mir die ganze Zeit so gezeigt, wo wir sind und so. Und das war total süß. Aber ich saß so da und war so, hä? Was passiert hier gerade? Ja, das war, glaube ich, mein größter Moment von, ich weiß gar nicht, was gerade abgeht. Und früher, als ich noch nicht so, mich nicht so viel damit beschäftigt habe, fand ich Synagogen auch manchmal ein bisschen einschüchternd, weil man das Gefühl hat, alle wissen immer, wenn man aufsteht und wenn man sich hinsetzt und wenn man sich beugt und in welche Richtung. Und ich bin da nicht so stark damit aufgewachsen, also so regelmäßig in Abständen vielleicht sind wir mal gegangen, sondern in hohen Feiertagen, wie auch immer. Aber das fand ich am Anfang auch auf jeden Fall sehr intimidating. Es hat mir irgendwie, habe ich lange gebraucht, mich da irgendwie wohlzufühlen.
Ich hatte auf jeden Fall ja einen ähnlichen Moment, als ich bei dir eingeladen war zum Schabbatessen. Mhm. Und da gab es eine riesige Tafel, da saßen ganz viele drumherum und dann wurde der Sidur auch ausgeteilt. Das ist das ja das Gebetsbuch, richtig?
Ja.
Und ich war total irritiert, weil es war total schön und kleinschrittig aufgelistet. Mhm. Aber manchmal habt ihr so Seiten übersprungen, einige Dinge nicht gesungen, nicht vorgelesen, nicht gebetet. Und ich habe immer nach links und rechts geguckt und glücklicherweise, du saßt neben mir, hast mir immer gezeigt, auf dieser Seite sind wir. Oder auch andere Menschen haben gesehen, dass ich ein bisschen lost bin, haben ihre Bücher so leicht zu mir gedreht und mir gezeigt, wo ich bin.
Das
und so konnte ich zumindest auf der Seite irgendwie mit dabei sein.
Das ist genau das, was du sagst, diese kleinen Momente, wo jemand so sein Gebetsbuch zu dir hinzeigt, weil er so merkt, dass du lost bist. Ich finde, das ist so eine coole Solidarität.
Ja.
Ich liebe das.
Das ist voll.
So die hilflosen Blicke so, oh mein Gott, wo sind wir?
Ja, voll.
Das war auf jeden Fall funny.
Ach toll. Das ist doch meine tolle Erinnerung. Wir haben jetzt Synagoge beten. Vielleicht magst du mal einfach mal so einen Schabbat-Ablauf bei dir, wie es bei dir so ist. Du hast jetzt gesagt, manchmal gehst du in eine Synagoge auch ganz früh um 9 Uhr. 9 ist für mich ganz früh.
Für mich auch.
Genau, und dann?
Vor allem, wenn man eine Stunde irgendwo hin braucht. Also es fängt ja eigentlich schon am Abend davor an. Und da gehe ich halt entweder in die Synagoge für Kabbalat Shabbat, also das Empfangen des Shabbats. Und der Gottesdienst ist relativ kurz. Also ich kenne Leute, die machen den in 40 Minuten. Das ist so Check-Chuck eigentlich. Und manchmal gibt es dann in der Synagoge noch so ein Mini-Kiddush, also Mini-Essen irgendwie. Und man sagt den Segensspruch über den Wein und so und übers Brot. Manche Leute zünden davor schon Kerzen zu Hause an. Mhm. Das mache ich nicht, weil ich Angst habe vor so dass meine Wohnung abfackelt, um ehrlich zu sein, wenn ich halt zu Hause irgendwas anzünde und dann gehe. Manchmal bin ich halt einfach nur zu Hause. Und dann manchmal zünde ich auch einfach nur die Kerzen an, sag was übers, also ich habe Glutenintoleranz entwickelt und deswegen kann ich gar kein Brot mehr essen. Mm. Und das Brot, was ich habe, darüber kann man den Segen nicht sagen.
Ah, okay.
Also glutenfreies Brot ist nicht Mozi, heißt es. Und dann sage ich manchmal den Kiddush oder manchmal chill ich einfach und lese irgendwas. Und manchmal bin ich irgendwo eingeladen zum Essen. Momentan, wie gesagt, das haben wir schon mal drüber geredet, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Leute hier eingeladen habe zum Essen. Was halt daran liegt, dass ich auch oft an Schabbat tatsächlich arbeite. Mhm. Und halt, da war ja Maike jetzt auch letztens dabei, das war total schön. Und da muss ich ziemlich viel organisieren und das sieht dann immer ein bisschen anders aus. Und manchmal haben wir da auch Gebet und manchmal haben wir da kein Gebet. Das kommt dann immer ganz drauf an. Und sonst, ich gammel halt einfach wirklich zu Hause rum an Schabbat viel und lese irgendwas. Und ich versuche, den Wochenabschnitt zu lesen, auch wenn ich nicht in die Synagoge gehe, oder ein Buch über den Wochenabschnitt. Und dann mache ich einfach ganz viel Chillen.
Ich glaube, das ist überall gleich, dass wenn man in religiösen Einrichtungen arbeitet, dann ist ja quasi auch die Ausübung irgendwo auch Arbeit. Also gerade wenn man dann eben an Schabbat arbeitet, aber für Schabbat. Also genau. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, ich habe mich auf jeden Fall noch daran erinnert, dass wir mit dem Essen angefangen haben. Das war super viel und super lecker. Und dann meintest du so zu mir, lass noch ein bisschen Platz, das ist die Vorspeise.
Ja.
nur so, was? Und dann ging es halt richtig los.
Einmal gab es, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich erzähle es trotzdem. Es gab irgendwie so eine Debatte in dem Chat von meiner, also nicht von meiner Arbeit, sondern der Chat, den wir auf WhatsApp haben, für die Leute, die zu uns kommen.
Mhm.
Und es war, irgendjemand hat gefragt, ja, gibt es denn dann da Essen? Und dann hat ich, also musste niemand von uns vom Team antworten, sondern ein Teilnehmer, der sehr oft kommt, war so, Hillel ist wie deine Mama, du gehst nie zu deiner Mama und du gehst nach Hause hungrig und so. Und ich war so, okay. Und wir haben immer sehr viel Essen, ja.
Wiederum, das wäre jetzt eine Frage, die habe ich mal kurz an Kypra. Ich war bei vor vielen Jahren auf der Hochzeit meiner türkischen Freundin eingeladen und da gab es ganz wenig Essen. Ich habe extra den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich dachte, Leute, es wird bestimmt eine riesige türkische Hochzeit mit unfassbar viel Essen. Und dann war ich aber da und es gab tatsächlich nur relativ wenig, also so ein bisschen so wie Snacks nebenbei.
Oh ja.
Weil es eigentlich anders irgendwie gedacht ist oder gefeiert wird.
Das ist, glaube ich, ein bisschen gegeizt. Nein, also in der Regel ist es so, dass wenn man so in einem typischen türkischen Hochzeitssaal feiert, dann kommt meistens so ein Salat als Vorspeise und dann Hauptmenü und dann noch so ein Dessert, aber jetzt nicht so ein offener Buffet, wo immer frei zugänglich ist, weil
ja.
Wir haben ja auch meistens Hochzeiten, die nicht mit 100, sondern mit 800 Menschen ist und dann muss man einfach nur genauso wenig. Aber da, wo ich herkomme, also in Dillingen, damals gab es dort in der Umgebung keine so richtigen türkischen Hochzeitssäle. Und da war es üblich, dass wir in Sporthallen dann waren. Und da war es dann so, dass so ein Hähnchenbude vor der Sporthalle stand. Und jeder hat dann einfach nur, jeder ist so schick gekleidet wie möglich. Und dann hat man als Essen auf Plastikteller so einen halben Hähnchen mit so ein bisschen Peperoni und so bekommen. Und jeder hat das dann, also man muss ja auch dann das irgendwie ein bisschen mit den Händen essen. Also total komisches Bild. Und das war dann das Essen. Also, aber nur so Studentenfutter und so, das gibt es tatsächlich eher in der Türkei und nicht hier. Aber
ja, das war auch in der Türkei.
Ah, okay.
Also wir waren eingeladen, genau.
Da
in
ist,
die Türkei
da,
zu kommen.
Da ist man ein bisschen sparsamer. Weil auch die Hochzeiten sind da kürzer, weil sehr viele Menschen leben, die Hochzeit machen wollen. Es ist so, zack, eine Hochzeit ist fertig, nächste kommt schon rein.
Genau. Ja, es war auch riesengroß, es war genauso. Es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und ich habe daraus gelernt, beim nächsten Mal zu fragen oder einfach schon ein bisschen was zu essen.
Ja, voll.
Rebecca, wir haben mal zusammen ein Spiel gespielt, das heißt Hitster. Da muss man so Songs erraten. Und du wusstest, also du hast zwar nicht immer sofort jedes Lied, jeden Interpretin oder Titel gewusst, aber du konntest zu sehr vielen Liedern irgendwelche gesellschaftlichen, politischen Hintergrundstories erzählen. Und auch in unserem Podcast bist du auf jeden Fall die Person, die meisten Nerd-Facts drauf hat.
Ja.
Warum weißt du so viel?
Das Ding ist halt, und gleichzeitig bin ich die Person, die ihr Handy weglegt und dann 2 Sekunden später so, wo ist mein Handy? Und dann eine halbe Stunde durch die Wohnung renne und mein scheiß Handy suche. Also es ist auch ein großes Wunder für mich selber immer, was ich mir merke und was ich mir nicht merke. Mein Gehirn ist ein großes Fragezeichen manchmal für mich. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich als Kind sehr viel Zeit mit Erwachsenen verbracht habe, weil meine Mama ja alleinerziehend ist und dann viel arbeiten war und dann mein Opa mich immer überall mitgenommen hat. Und ich hatte schon auch natürlich irgendwie Kinderfreundinnen, aber ich habe viel, viel Zeit irgendwie mit meinem Opa im Auto verbracht. Dann haben wir immer Nachrichten gehört oder irgendwelche Radiosendungen. Da habe ich immer ganz viel aufgenommen. Oder mein Opa hat sich mit irgendwelchen Freunden getroffen und ich saß daneben und habe irgendwas für mich selber gespielt und dann den Erwachsenen zugehört.
Ja.
Und dann weiß ich halt, dass ich immer so da saß und so war so, hey, worüber red ich? Ich check's nicht. Und dann hatte ich halt so diesen ganz krassen Drang, dass ich verstehe, worum es geht. Und dann habe ich mir so ganz viel selber irgendwie versucht anzueignen oder immer nachgefragt und mir dann irgendwelche Bücher gewünscht, damit ich das verstehe, weil ich das so blöd fand, weil ich mich so ein bisschen außen vor gelassen gefühlt habe. Ich glaube, es hat was damit zu tun.
Aber hast du so besondere Interessensgebieten, irgendwelche abgefahrenen Special-Themen? Weiß ich nicht, wo du irgendwie Bücher zusammelst oder dir Podcasts anhörst oder wenn du Bock hast, irgendwie extra zu recherchierst?
Ja.
I knew it.
Ich habe einen ganz, ganz schlimmen, also es ist nicht schlimm, es ist total harmlos eigentlich, aber ich habe so großes Interesse an so sektarischen Gruppen.
Mhm.
Und eins meiner großen Interessengebiete sind die Mormonen. Und gerade tatsächlich, das ist so ein bisschen weird, weil ich wollte es echt nicht sagen, aber als Kybra von diesen Sporthallen erzählt hat und so Hochzeit am Fließband, war ich mir so, ah ja, das haben sie in meinem Mormonen-Podcast letztens auch erzählt. ja, es gibt so mehrere Podcasts. Einer ist My Mormon Story, das ist von so einem Ex-Mormonen eigentlich. Und die wollen auch nicht mehr, dass sie sich Mormonen nennen, aber das geht jetzt zu weit. Und da lese ich sehr viel und höre auch sehr viel. Und dann, genau, da gibt es irgendwie so 3-4 Podcasts, die ich höre. Und dann habe ich noch einen anderen Podcast, den ich liebe, der heißt Sounds Like a Cult, Bringing the Cult into Culture. Also das heißt, die reden teilweise schon über irgendwie Heaven's Gate und richtige krasse Kults, aber die sind auch so der Kult von Apple oder der Kult von, weiß ich nicht,
Yoga.
Yoga, genau, oder irgendwie Stanley Cups, also diese komischen Wasser Dinger, die alle hatten mit dem Strohhalm, solche Sachen. Und das mag ich, so, dafür habe ich ein großes Interessensgebiet. Und dann alles, was so mit Feminismus und Gender und Religion zu tun hat, das ist auch mein Ding. Und ich sammle Bilderbücher für Kinder, tatsächlich.
Da kann ich mich in allen Punkten auf jeden Fall auch wiederfinden. Ich habe jetzt keine Mormonen-Obsession. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen unterhaltsam, dass du das hast. Kannst mich mal, gerne ein bisschen updaten, was so in der mormonischen Community
es
los ist.
Es gibt tatsächlich eine Kirche in Berlin, aber ich traue mich da nicht rein, weil ich ja nicht irgendwie mit von denen missioniert werden will oder so. Ja, bitte. So Ausflug.
Im Judentum hat das Lachen oder auch das Witze erzählen eine lange und vor allem auch wichtige Tradition. Hast du Lieblingswitze, die du gerne erzählst? Erinnerst du dich an Situationen, in denen das besonders einprägsam war?
Ja, also ich bin tatsächlich so richtige Witze, das war noch nie mein Ding. Also ich fand es auch als Kind immer richtig cringe, so Witze. Wenn Leute so Witze erzählt haben, so Fritzchenwitze oder so, ist ganz schlimm.
Das ist ja so ein bisschen Kybras Gebiet.
Ja, ich mittlerweile finde ich es nicht so schlimm, aber als Kind war ich immer so, boah, jetzt sei leise. Irgendwie. Mein Opa hat sehr viele Witze, also der Vater von meiner Mutter hat immer sehr viele Witze erzählt und die waren aber ziemlich derbe. Und ich habe halt so, ich habe einen Lieblings-Holocaust-Witz, der, wo Leute halt dann immer so in jüdischen Umfelden ist das total normal, sowas untereinander zu machen. Und das findet, die meisten Leute finden es nicht so schlimm. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall schwierig ist, für andere auszuhalten. Aber den kann ich euch erzählen. Der ist jetzt auch nicht irgendwie, der ist ein bisschen kritisch, aber der ist jetzt nicht makaber oder so. Also, es gibt mehrere Varianten davon, aber so geht die Variante, die ich kenne von meinem Großvater, von meinem Saba. Sitzen zwei Holocaust-Überlebende, zwei KZ-Häftlinge auf einer Wolke, nachdem sie gestorben sind und schauen auf Auschwitz und lachen. Kommt Gott vorbei und fragt, ich verstehe nicht, worüber lacht ihr? Und sie sagen, ah, du hättest dabei sein müssen. Und das, ich mag den Witz ganz gerne, weil es auch in der Theologie nach Auschwitz, also es gibt diesen Begriff Theologie nach Auschwitz. Und im Judentum ist immer so ein bisschen die Frage, okay, habe ich eine Theologie, wo Gott kein Teil der Welt ist? Und da, um damit zum Beispiel solche Sachen wie den Holocaust zu erklären, die Shoah, oder glaube ich daran an so eine eher pantheistische Vorstellung, dass Gott in allem ist? Aber wie erkläre ich dann, dass Gott diese Grausamkeiten zugelassen hat? Und deswegen mag ich den Witz ganz gerne.
Ich habe auch das Gefühl, dass wir schon mal darüber gesprochen haben.
Bestimmt.
Über Theologie nach Auschwitz und da auch schon mal auf das Witzeerzählen gekommen sind.
Ja.
Ja, Lachen hat ja kann ja ein aktivistisches, aber auch ein antiautoritäres Potenzial haben, hat ein Potenzial zu befreien, aus einer Situation irgendwie herauszutreten, ja, und dann von oben auf eine Situation zu gucken, eine Situation irgendwie in einem Moment zu lösen. Also ich finde, das ist mein Special Interest, manchmal über solche Sachen dann nachzudenken. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Vielleicht können wir ja mal über das Lachen sprechen in unserem Podcast.
Es gibt auch so ein Buch, was ich habe, das heißt Der Flüsterwitz im Dritten Reich.
Oh.
Wo es halt genau darum geht, wie halt so zum Beispiel, also Witze unter halt Gruppen, die verfolgt wurden und ermordet, aber auch irgendwie so also was sich so widerständige Menschen erzählt haben und. Und in der LTI, der Lingua Tertia Imperia, also der diesem Buch von Viktor Klemperer, redet er auch über so Witze als anti-autorier Mechanismus, den ich sehr cool finde.
Dann habe ich auf jeden Fall in unserem Podcast schon mal gelernt, dass ich dahingehend auf dich zurückkomme, Rebecca, und mir diese Bücher ausleihe.
Gerne.
Ich habe noch eine Frage, aber die greift jetzt, ich hab gemerkt, ich habe irgendwie Fragen zum Beten immer.
Okay.
Und auch diese Frage ist wieder zum Beten. Und zwar gehe ich nochmal zurück zu Tefillin. Vielleicht, ich weiß nicht, wie sagt man auf Deutsch?
Du sagst einfach Twillen oder Tefillin.
Okay.
Je nachdem, ob du es Hebräisch oder Jiddisch aussprechen willst. Und dann gibt es so Leute, aber das benutzt niemand in der jüdischen Community, Gebetsriemen. Und das benutzt man nur, um zu erklären, was es ist.
Okay.
Das wird aber in der christlichen Community benutzt.
Ja. Okay.
Also in Religionsbüchern, in irgendwelchen Bildungsmomenten wird von Gebetsriemen gesprochen und weniger von Tefillin.
So, gerade solche Wörter, Riemen, ich kann mir zum Beispiel darunter nichts vorstellen, weil mir einfach diese Vokabeln fehlen irgendwie. Aber egal, das ist jetzt Ding.
Bei Riemen muss ich ans Reiten denken.
Oh.
Also ich bin früher geritten als Kind und es gibt halt Zaunriemen und und deswegen finde ich das Wort irgendwie so unpassend.
Ah ja, okay. Aber ich meinte tatsächlich dieses Wort, das ist mir nicht mehr eingefallen,
ja.
Gebetsriemen, genau. Aber jetzt nochmal Tefillin. Genau. Was macht man da? Gibt es da vorgegebenen Text, was man liest oder rezitiert? Oder ist das so ein Gedenken, dass man sich wieder konzentriert? Oder kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
Also es ist so eine der ersten Sachen, die man macht. Aber davor legt man seinen Gebetsschal, also den Talit, um. Und das ist da auch tatsächlich, gibt es so einen Moment von so Besinnung oder irgendwie so nochmal kurz sich so konzentrieren, weil du den Schal so um dein Gesicht hältst und so kurz innehältst und dann da die Bracha, also den Segen darüber sprichst. Und das ist eigentlich immer nur so, gesegnet seist du, Gott, dass du uns die Mitzwa gegeben hast, uns in den Talit einzuwickeln sozusagen. Und dann das Gleiche ist bei den Tefillin. Ich fange mit dem Arm an und du legst es halt um deinen Oberarm. Und da sagst du, also gesegnet seist du, der mir befohlen hat, mir die Tefillin zu legen. Und dann gehst du, also und das ist so an deinem Oberarm vor der Beuge, also vor der Ellenbeuge. Und dann wickelst du es 7-mal um deinen Unterarm. Und dann pausierst du und legst die für den Kopf an. Und das ist auch wichtig, dass es so an einer bestimmten Stelle im Kopf liegt. Und da gibt es so einen Knoten hinten, also für den, das ist ja ein bisschen wie so eine Krone sozusagen. Und das hinten ist so befestigt mit einem Knoten. Und der muss halt genau da liegen, wenn ihr an euren Hinterkopf fasst, dann ist da so unten diese Kuhle, spürt ihr das? Über dem Halswirbel. Und da muss das liegen. Und dann, da sagst du nochmal, gesegnet seist du, der mir die mit zwar der Tefillin gegeben hat. Und dann hast du diese Riemen, also sind dann halt nach hinten länger und die nimmst du dann nach vorne und dann sagst du, heiligst du nochmal den Namen Gottes. Und dann gehst du zur Hand und da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man das legt. Und dann wickelst du es um deinen Finger und da wird ein Vers zitiert, der um die Verlobung zwischen Israel, also dem Volk, und Gott geht. Und dann ist es, hiermit verlobe ich mich mit dir. Und dann gibt es so mehrere.
Auch am Ringfinger, oder?
Mittelfinger.
Ah, Mittelfinger, ah, okay.
Aber sprichst du das täglich? Ist das dein Gebet? Sprichst du manchmal Gebete, ohne Tefillin zu legen? Wann machst du das und mit welcher Intention?
Ich mache das morgens. idealerweise. Man soll das einmal am Tag machen, dass man die Tiffinin legt und halt auch am Tag, also wenn die Sonne scheint, also nicht irgendwie, wenn es schon dunkel ist. Und idealerweise mache ich das morgen vor dem Morgengebet. Also das ist Teil meines Morgengebetes. Mhm. Und eigentlich sollte man öfters beten, aber ich schaffe es eigentlich meistens nicht. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich manchmal Mincha, also Mittagsgebet, und lege dann da die Tiffinin. Ist nicht ideal, aber besser, als sie nicht zu legen. Genau. Aber das einzig richtig Feste, wo ich irgendwie Routine habe, ist das Morgengebet.
Du hast in unserem Podcast schon mal erzählt, aber auch Kübra und mir, dass du aus einer Familie kommst, aus einer jüdischen Familie kommst, aber die weniger praktizierend ist.
Mhm.
Und du praktizierst auf jeden Fall mehr als deine Familie.
Ja.
Wie lernst du jetzt zum Beispiel Rituale? Genau, bist du da in einer Gruppe? Hast du das in deiner Gemeinde kennengelernt? Hast du, ganz viele haben ja für ihr religiöses Leben und Lernen und Wachsen so eine Art spirituelle Begleitung, LehrerInnen in Anführungsstrichen, mhm. MentorInnen. Wie lernst du das?
Genau, also manche Sachen hat man schon noch von zu Hause und irgendwie als Kind mitgenommen. Ich war ja auch auf einer jüdischen Grundschule, wo wir Religionsunterricht hatten. Also da gab es schon irgendwie einen erster Schnittstelle. Und wie gesagt, also wir haben schon zu Hause, machen wir schon Sachen, aber halt niemand von meiner Familie irgendwie betet regelmäßig alleine, ohne. Mhm. Genau. Und das, bei mir hat es alles angefangen damit, dass mein Großvater verstorben ist und es niemand mehr gab, der den Pessach-Seder leiten konnte richtig oder da irgendwie Lust drauf hatte. Und dann habe ich mich halt, habe ich gesagt, dass ich das halt in Angriff nehmen will und habe mich einfach informiert online und mir Bücher gekauft und habe da einfach bin so in die Recherche gegangen und habe versucht, mich da irgendwie ganz stark zu informieren. Es gibt auch so Podcasts, es gibt auch irgendwelche Videos, die man sich anschauen kann, wo Leute Sachen erklären. Ich habe so ein paar Lieblingswebseiten, auf denen ich auch gerne manchmal Sachen nachschaue. Und dann habe ich mein Judaistikstudium auch deswegen angefangen, aber auch wegen der Sprache, weil ich gemerkt habe, dadurch, dass mein Großvater verstorben war, dass meine Sprache noch mehr abgebaut hatte.
Hm.
Ja, und dann war ich ja noch in der Yeshiva für ein Jahr, da habe ich auch sehr viel gelernt. Und ich mache relativ viel im Eigenstudium. Aber mittlerweile habe ich mir auch eine Community aufgebaut von Leuten, mit denen ich entweder zusammen lernen kann oder habe auch Freundinnen, die ich Sachen frage. Also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die habe ich auch im Telefon eingespeichert unter Ask the Rabbi, also frag die Rabbinerin. Und sie ist noch nicht ausgebildet fertig, aber also du weißt auch, wer du bist, wenn du zuhörst, aber ich glaube, sie will nicht, dass ich ihren Namen sage. Genau, und da frage ich dann manchmal nach. Genau. Und es gibt so ein paar andere Leute in meinem Umfeld, die ich auch solche Fragen stellen kann.
Ja.
Und normalerweise versuche ich auch so Chavotot zu haben, also LernpartnerInnen. Hm. Momentan habe ich dafür nicht ganz so viel Zeit, aber ja.
Kübra, hast du noch eine Frage an Rebecca?
Wow, momentan keine konkrete, nee. Also ich bin wunschlos glücklich.
Ah.
Rebecca, dann danken wir dir, dass du dich unseren Fragen so ehrlich gestellt hast und uns nochmal einen Einblick gegeben hast. In unserem Podcast sprechen wir immer über ein Thema, versuchen da so ein bisschen unseren Blick drauf zu konzentrieren, uns da irgendwie zu fokussieren, auch wenn wir hier und da mal auf Abwege geraten. Das wisst ihr, die ihr zuhört, auf jeden Fall ja auch ganz gut. Aber manchmal kommen wir einfach nicht dazu, uns diese Fragen zu stellen, die da irgendwie gerade oben aufliegen. Und wir hoffen, dass wir und dass auch ihr, Rebecca, an dem einen oder anderen Punkt noch ein bisschen besser kennengelernt habt und einen Einblick in ihre religiöse Praxis erhalten habt und ihre Denkweise, Lebensweise, aber auch in ihren Special Interests, wie zum Beispiel Mormonen.
Für die ZuhörerInnen, die mich nicht sehen, ich halte die ganze Zeit so meine Hand vor die Augen und bin so Scham, wenn Maike das sagt.
Nein, nein. Also vielen Dank, Rebecca. Es
Danke
hat richtig
euch.
Spaß gemacht. Wir
Fand
hoffen, wir konnten euch so ein bisschen an unseren Kaffee-Quatschtisch übrigens am Morgen, jetzt fast am Mittag, dazu holen und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Total.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr noch Fragen an Rebecca habt, dann schreibt doch an.
331podcast@host-of-one.org.
Und wir freuen uns und vor allem Rebecca freut sich, die Fragen zu beantworten, vielleicht in der nächsten Podcast-Folge oder in einer anderen oder per E-Mail. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Tschüss.